Es klingt wie Science Fiction. Genetisch veränderte Zecken sollen Menschen unfreiwillig zu Vegetariern machen, mit Hilfe eines Virus. Doch wir befinden uns nicht in einer Neuauflage von Outbreak, lautlose Killer, sondern mitten in der Agenda 2030. Alle Details dazu erfahren Sie im Schwerpunkt des Tages. Außerdem in dieser Sendung, Angela Merkel ist zurück auf der Bühne und fordert ganz offen noch mehr Zensur im Internet. Und Propaganda auf der Leinwand. So woke müssen Österreichs Filme künftig sein. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Zur neuen Virenpanik kommen wir gleich im Schwerpunkt des Tages nach den wichtigsten Meldungen vom Mittwoch. Die Bundesregierung will erneut Teile ihrer Kriegsvorbereitung über neue Schulden finanzieren. Am Vormittag beschloss das Bundeskabinett die sogenannten Eckpunkte für einen Pakt für den Bevölkerungsschutz. Vorgesehen sind zunächst 10 Milliarden Euro. Das Geld soll unter anderem in den Bau neuer Bunker fließen. Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums erklärte gegenüber auf 1 wörtlich, Ausgaben für den Zivil- und Bevölkerungsschutz fallen unter die sogenannte Bereichsausnahme von der Schuldenbremse. Das bedeutet, die geplanten Maßnahmen können über zusätzliche Kredite finanziert werden. Deutschland und Frankreich wollen die Pharmaindustrie in Europa jetzt gemeinsam fördern. Das erklärten Bundesgesundheitsministerin Nina Warken und ihre französische Kollegin Stephanie Rist am Rande der Weltgesundheitsversammlung in Genf. Vereinbart wurden unter anderem neue, Zitat, Anreize für die Produktion in der EU. Beobachter verstehen darunter entweder direkte Fördermittel oder steuerliche Vergünstigungen für die Branche. Zugleich deutet die gemeinsame Erklärung an, dass Umweltauflagen zugunsten der Pharmaindustrie gelockert werden könnten. Wörtlich ist von der Sicherung einer ausgewogenen Balance zwischen Umweltregulierung und Standortinteressen die Rede. Mit diesen Maßnahmen solle ausdrücklich auf die Pharmabranche zugegangen werden. Damit solle laut Warken ein klares Signal an die pharmazeutische Industrie in Europa gesendet werden. Im Landtag von Sachsen-Anhalt hat der Untersuchungsausschuss zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt seine Arbeit beendet. Im Abschlussbericht geben die Abgeordneten den Sicherheitsbehörden eine Mitschuld an dem Terrorakt. Der Bericht wurde noch nicht veröffentlicht, ebenso wenig wie die angekündigten Sondervoten von AfD und Linken. Doch schon jetzt sorgt die Stellungnahme der Linksfraktion für Irritationen, denn die Partei macht offenbar auch Rechtsradikalismus für die Tat mitverantwortlich. In einer Presseerklärung heißt es, der aus Saudi-Arabien stammende Täter habe Hass auf Muslime empfunden. Die Linke sehe die Tat als Zeichen für, Zitat, strukturelle Blindstellen im Umgang mit antimuslimischem Rassismus und fordern, dass Sicherheitsbehörden ihre Gefährdungskategorien entsprechend weiterentwickeln. In den USA sorgt derzeit eine ungewöhnliche Krankheit für Schlagzeilen und Panik. Das sogenannte Alpha-Gal-Syndrom. Nach Zeckenbissen entwickeln Menschen Allergien gegen Fleisch und andere tierische Produkte. Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde könnten in den Vereinigten Staaten bis zu 450.000 Menschen betroffen sein. Doch welche Rolle spielt dieses Phänomen in der Agenda gegen den Fleischkonsum? Stefan Magnet geht diesen Fragen in einer brisanten Sendung nach.
Der Fleischersatzmarkt wurde auch in Deutschland und Österreich jahrelang als der Zukunftsmarkt gefeiert, aber seit 2025 schrumpft der Markt. Die Nachfrage geht zurück. Der Durchbruch kommt nicht von selbst. Und ja, so werden die Klimaforscher kreativ. Sehen Sie hier den Direktor des Zentrums für Bioethics an der New Yorker Universität, Professor Matthew Liao.
So I'll give two examples. So one is that people eat too much meat, right? And if they were to cut down on their consumption of meat, then they would it would actually really help the planet. But people are not willing to give up meat. Yeah, you know, some people will be willing to, but other people, they may be willing to, but they have a weakness of will. They say, wow, this steak is just too juicy. I can't do it. I'm one of those, by the way. So, you know, but so here's a thought, right? So it turns out that we know a lot about, so there, we have these intolerance to So I, for example, I have milk intolerance. And there are some people are intolerant to crayfish. So possibly we can use human engineering to make it the case that we're intolerant to certain kinds of meat, to certain kinds of bovine proteins. And there's actually analogs of this in life. There's this thing called the long star tick, where if it bites you, you will become allergic to meat. I can sort of describe the mechanism. So that's something that we can do through human engineering. We can kind of possibly address really big world problems through human engineering.
Und noch drastischer formulieren es zwei Medizinethiker. Sie haben einen wissenschaftlichen Artikel im vergangenen Jahr publiziert. Titel auf Deutsch lautet Nützliches Blut saugen. Ja, und in dieser Arbeit, in diesem Artikel fordern Sie die Verbreitung von Alpha-Gallzecken in breiten Massen, damit die Menschheit eine Fleischunverträglichkeit bekommt.
Noch dazu sollten die Zecken genetisch verändert werden. Und es gibt noch weitere, nach Ansicht von Beobachtern teilweise irre Vorschläge von Wissenschaftlern, die Menschen vom Fleischkonsum abhalten sollen. Die Fakten dazu erfahren Sie in der vollständigen Aufdeckersendung von Stefan Magnet heute Abend exklusiv unter www.auf1.tv. Und auch ein weiteres Virus bleibt in den Schlagzeilen. Ebola. Dabei entsteht zunehmend der Eindruck einer schrittweisen Eskalation. So machte Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen in der ARD erstmals Andeutungen in Richtung eines möglichen Pandemieszenarios. Eine Pandemie sei lediglich nahezu ausgeschlossen. Deutschland treffe derzeit keine besonderen Vorkehrungen. Parallel dazu hat die WHO-Vertreterin für den Kongo, Anne Ansier, Impfungen erstmals als zentrale Lösung ins Spiel gebracht. Auf einer Pressekonferenz in Genf erklärte sie:
Wir prüfen auf internationaler Ebene auch, welche Impfstoffkandidaten oder Behandlungsmöglichkeiten verfügbar sind und ob sie bei diesem Ausbruch eingesetzt werden könnten. Heute Nachmittag tagt eine technische WHO-Beratergruppe, um weitere Empfehlungen dazu zu geben, welcher potenzielle Impfstoff priorisiert werden sollte.
Namentlich erwähnte Ansier zunächst nur den Impfstoff Erwebo. Dieser ist kein mRNA-Präparat, sondern eine Vektorinjektion. Und die WHO-Vertreterin schränkte sofort ein, Erwebo könne nur, so wörtlich, möglicherweise zusätzlichen Schutz bieten. Während Anne Ansier das Thema Impfungen offiziell auf die Tagesordnung setzt, gehen andere Vertreter bereits einen Schritt weiter. Die WHO fordert bereits wieder experimentelle Injektionen, diesmal gegen das Ebola-Virus. Das schreibt etwa die britische Zeitung The Guardian. Brisant dabei, bereits im Januar flossen rund 27 Millionen US-Dollar an Moderna. Das Geld ist für die Entwicklung einer mRNA-Injektion gegen das Bundibugyo-Ebola-Virus bestimmt. Mitentwickelt wird das Präparat von den Universitäten Leipzig und Oxford. Der Markt ist also bereits längere Zeit vorhanden, wie der Wirtschaftswissenschaftler Professor Stefan Homburg kommentiert. Hauptsponsor ist übrigens CEPI, ein von Bill Gates, dem Weltwirtschaftsforum und dem Wellcome Trust gegründetes Finanzierungsnetzwerk. Und auch gegen das Hunter-Virus fordern Medien bereits wieder Injektionen. So titelt etwa die Bild: Keine Impfstoffe vorhanden, warum wir dem Hunter-Virus noch ausgeliefert sind. Doch auch dazu sind bereits mRNA- und DNA-Injektionen in Entwicklung, etwa ebenso von Moderna. Auch bei der aktuell stattfindenden Weltgesundheitsversammlung der WHO steht das Thema Pandemien im Zentrum. Die Verhandlungen über ein Pandemieabkommen wurden jetzt um ein Jahr verlängert. Bereits im Vorfeld der Versammlung hatte Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen den deutschen Beitrag zur WHO um weitere 25 Millionen Euro erhöht. Eine starke WHO liege im ureigenen Interesse Deutschlands, so Wagen. Generaldirektor Tedros bedankte sich ausdrücklich für Deutschlands Engagement und Führungsrolle in der globalen Gesundheitssicherheit. Journalistin Milena Preradovic kommentiert das wörtlich. Frau Wagen hat mal eben 25 Millionen an die WHO überwiesen. Deutschland wieder ganz vorne mit dabei, wenn es um Fake-Pandemien und Verschleuderung von deutschem Steuergeld geht. Und im Land werden die Menschen auf Not vorbereitet. Es ist nicht zu fassen. Insgesamt zahlte Deutschland damit auch in diesem Jahr deutlich über 100 Millionen Euro an die WHO. Immer neue Virenpanik. Eine wirklich kritische Berichterstattung finden Sie seit der Corona-Zeit bei Auf1. Unterstützen können Sie das unter www.auf1.tv/unterstützen. In einer aufwendig inszenierten Zeremonie hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag den sogenannten Europäischen Verdienstorden verliehen. Zu den Ausgezeichneten gehörten unter anderem die frühere deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Zudem Österreichs Altkanzler Wolfgang Schüssel sowie der frühere NATO-Generalsekretär und Mitglied der Trilateralen Kommission Javier Solana. Merkel nutzte ihre Dankesrede für Angriffe gegen die Meinungs- und Medienfreiheit. Die CDU-Politikerin begrüßte ausdrücklich Versuche der Europäischen Union, das Internet stärker zu zensieren.
Und hier will ich nur einen Bereich nennen, bei dem die Europäische Union heute für mich Vorreiter ist. Das ist die Entwicklung der sogenannten sozialen Medien. Und ich kann Sie alle nur ermutigen, gehen Sie weiter auf dem Weg der Regulierung.
Auf eins Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens verwies auf den auffälligen Kontrast zwischen der wachsenden Kritik vieler Bürger an der Europäischen Union und der pompösen Inszenierung der Preisverleihung. Herrscher, die den Bezug zur Realität verloren hätten, zeichnen sich gegenseitig aus. Die Szene erinnere, so Müller-Mertens, an die schaurige Verleihung des Karl-Marx-Ordens durch Erich Honecker an seinen Diktatorenfreund Nicolae Ceausescu. Österreichs Vizekanzler Andreas Babler will eine Sonderabgabe auf Streamingdienste einführen. Mit dem Geld soll unter anderem die staatliche Filmförderung finanziert werden. Doch wie woke muss eigentlich ein Film sein, um auf Unterstützung hoffen zu dürfen? Auf eins hat sich die Richtlinien des zuständigen österreichischen Filminstituts genauer angesehen. Teil jeder Förderprüfung ist die Bewertung des Drehbuchs anhand einer sogenannten ExpertInnen-Einordnung. Dabei wird unter anderem geprüft, ob ein Film eine ausreichende Repräsentation sämtlicher Geschlechter, sexueller Orientierungen, Ethnien, Behinderungen und weiterer Minderheiten vorsieht. Wichtig ist zum Beispiel, ob in einem Film zwei weibliche Charaktere vorkommen, die miteinander nicht über Männer sprechen. Oder ob sich zwei nicht weiße Figuren über ein Thema unterhalten, das nichts mit Kriminalität zu tun hat. Wer in den relevanten Bereichen mindestens 50% der Kriterien erfüllt, gilt als Teil einer, Zitat, inklusiven Praxis. Bei einer Pressekonferenz der AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag ist es am Dienstag zu einem Eklat gekommen. Grund waren Zwischenrufe des Bildreporters Michael Sauerbier. Der Journalist ist im Potsdamer Landtag für teilweise aggressiv wirkende Fragen bekannt. Sauerbier kritisierte einen Beitrag des AfD-Abgeordneten Dominik Kaufner. Dieser hatte den 8. Mai 1945 als Tag der Vernichtung bezeichnet. Der Beitrag löste auch unter AfD-Anhängern ein geteiltes Echo aus. Neben Zustimmung gab es deutliche Kritik. AfD-Fraktionschef Christoph Berndt verteidigte Kaufners Äußerung als Beitrag zur Debatte. Es gehe darum, die eigene Geschichte nicht zu vergessen. Die weiteren Ausführungen Bernds gingen jedoch weitgehend in den Unterbrechungen des Bildreporters unter.
Herr Sauerbier, nehmen Sie es mir nicht übel.
Ist für Sie nehmen Sie es mir, nehmen, der 8. Mai auch
ein Tag nehmen, nehmen, Sie, nehmen, nehmen Sie es mir nicht übel. Ja, Sie sind ein Beispiel für das, was eben falsche und kranke Geschichtsschreibung ist.
Beantworten Sie bitte meine Frage.
Der 8. Mai ist eben damit verbunden, dass eine kommunistische Diktatur in einem Teil Deutschlands errichtet wurde und dass Lager weiter betrieben wurden, zum Teil die gleichen Lager, die die Nationalsozialisten betrieben hatten.
Die Deutschen waren bisher zu faul, meint jedenfalls Bundeskanzler Friedrich Merz. Deshalb sollen sie nach dem Willen des Regierungschefs bald auch länger als 8 Stunden täglich arbeiten. Warum dieser Vorschlag am realen Arbeitsleben vorbeigeht, erklärt der Vorsitzende der Gewerkschaft Zentrum, Oliver Hilburger.
In Deutschland wird zu wenig gearbeitet. So sieht es jedenfalls Bundeskanzler Friedrich Merz. Und daher soll die tägliche Arbeitszeit steigen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf kündigte Arbeitsministerin Bärbel Baas noch für Juni, also vor der Sommerpause, an. Was kommt nun auf die Beschäftigten in Deutschland zu? Und müssen sie sich längere Arbeitszeiten einfach so gefallen lassen? Das Thema möchte ich besprechen mit Oliver Hilburger. Er ist Vorsitzender der alternativen Gewerkschaft Zentrum. Einen schönen guten Tag. Herr Hilburger, Friedrich Merz sagte jüngst auf einem Empfang des Bankenverbands, wir haben uns ausgeruht, wir sind ein bisschen zu bequem geworden. Sind die Deutschen tatsächlich zu faul?
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Nein, das ist natürlich Blödsinn und ist eine Geringschätzung der Menschen, die in Deutschland täglich arbeiten. Und offensichtlich hat Herr Merz und Menschen, die das Gleiche von sich geben, keine Ahnung von der Arbeitswirklichkeit von über 40 Millionen Beschäftigten in Deutschland, weil wenn er das kennen würde, dann würde er sowas nicht sagen. Wir haben in Deutschland nicht das Problem, dass die Menschen zu wenig arbeiten. Sie wissen es vielleicht, wir haben knapp 1,3 Milliarden Überzeiten in Deutschland und davon weit über die Hälfte unbezahlt. Also wir haben ganz andere Probleme wie diese Aussage, dass die Deutschen zu faul sind. Wir haben das Problem, dass möglicherweise wir viele in der sozialen Hängematte haben, die nicht arbeiten wollen. Das wäre mal ein Ansatz, dort genauer hinzuschauen.
Die Hans-Böckler-Stiftung, die dem DGB ja nahesteht, warnt jetzt trotzdem vor einer 73-Stunden-Woche. Teilen Sie diese Befürchtung?
Die teile ich nicht. Also man muss sehen, der DGB schießt sich jetzt auf ein Thema ein, spielt mit den Ängsten der Leute. Viele, die im Betrieb arbeiten, die in Deutschland arbeiten, für die stellt sich die Frage überhaupt gar nicht. Also die Debatte dreht sich ja um die Frage der 8 Stunden. Und es gibt eben in Deutschland die unterschiedlichen Arbeitszeitmodelle und überall, wo der DGB mit seinen Einzelgewerkschaften und seinen Betriebsräten in den Betrieben agieren, ist die Flexibilität der Arbeitszeit längst schon Realität. Wir nehmen mal ein klassisches Beispiel, Krankenhäuser. Da wird jede Pflegekraft, jeder Arzt oder Ärztin, die lachen über 8 Stunden. Also die arbeiten 10, 11, 12 Stunden. Das ist dort eher die Realität wie die Ausnahme. Also so zu tun, als wären wir wäre das ein Thema, das die Arbeitnehmer in Deutschland umtreibt, verkennt die Probleme, die wir in Deutschland haben.
Aber ist das Thema in den Betrieben bereits angekommen? Werden etwa die Betriebsräte Ihrer Gewerkschaft mit entsprechenden Forderungen der Unternehmen oder eben auch Sorgen der Beschäftigten konfrontiert?
Ja, also das ist, das kann man so einfach nicht beantworten. Also wir haben über 40 Millionen Beschäftigte in Deutschland in allen Schattierungen. Der Eindruck, der da entsteht, als wären wir in Deutschland, als hätten wir ein Problem mit den arbeitenden Menschen und dass man dort jetzt den Hebel ansetzen muss, der verkennt die tatsächlichen Ursachen des wirtschaftlichen Niedergangs, der Arbeitsplatzverluste in Deutschland. Das liegt eben nicht an einer zu geringen Arbeitsflexibilität oder an einer zu geringen oder zu hohen Arbeitszeit. Wir sind in Produktionsbereichen, in der Produktivität in den letzten 10, 15, 20 Jahren jedes Jahr nach vorne geschritten. Also wir haben hochkomplexe Arbeitssysteme, wo Fachkräfte arbeiten, die in diesen hochkomplexen Arbeitssysteme jeden Tag volle Leistung bringen. Und das ist auch nicht nur der Industriearbeiter, das ist der Handwerker, das ist die im öffentlichen Dienst, die in den Büros arbeiten, auch die arbeiten quasi, wenn sie können, wenn sie gelassen werden, in Höchstform. Also von daher verkennt es die Situation der Probleme, die wir in Deutschland haben. Und die Diskussion erscheint mir ein Stück weit, als wollte man von den eigentlichen Problemen ablenken und konzentriert sich auf Felder, die Arbeitnehmer in Deutschland überhaupt gar nicht beschäftigen. Wir haben, nur um ein Beispiel zu nennen, wir haben mit Belgien die höchste Abgabenlast auf Gehälter, auf Löhne. Das ist ein Problem. Wir haben ein Problem, dass Hunderttausende von Arbeitsplätzen verloren gehen, mit diesen Arbeitsplätzen im Wesentlichen in der Privatwirtschaft. Die Privatwirtschaft schrumpft seit 2019. Dort wird Wohlstand generiert. Das sind die tatsächlichen realen Probleme, die Arbeitnehmer betreffen und weniger die Diskussion der Arbeitszeit. Wir haben eine hochflexible Industrielandschaft mit den unterschiedlichen Arbeitszeitsystemen. Also wer behauptet, dass dort ein Problem herrscht, hat wirklich keine Ahnung von der Materie.
Wie sich Betroffene gegen verlängerte Arbeitszeiten zur Wehr setzen können, sehen Sie im vollständigen Interview unter www.auf1.tv. Auf welche Verschärfungen des Arbeitsrechts müssen sich Arbeitnehmer angesichts des BlackRock-Kanzlers noch einstellen? Mit der Wirtschaft am Mittwoch verpassen Sie keine relevanten Nachrichten aus dem Berufsalltag. Dank Ihrer Unterstützung können wir Sie stets aktuell über Ihre Rechte informieren. Dazu genügt ein Klick auf das Formular unter dieser Sendung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.